Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der 51. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. In der 50. Ausgabe haben wir uns darüber unterhalten, was ein Hochzeitsfest kostet. Heute geht es um einen weniger erfreulichen Abschnitt im Leben eines Ehepaars, um die Scheidung. Jede dritte Ehe in Österreich wird geschieden, im Durchschnitt nach 10,4 Jahren und dann, wenn die Menschen zwischen 40 und 50 Jahre alt sind. Über die Kosten einer Scheidung und das Regeln von Vermögen und Schulden spreche ich heute mit einer Spezialistin auf diesem Gebiet, der Linzer Rechtsanwältin Maria Navarro-Frischenschlager. Schön, dass Sie da sind.
Danke, guten Tag.
Eine Scheidung ohne Anwalt kostet in Österreich 312 Euro. Würden Sie dazu raten?
Das kommt ganz darauf an. Es ist, stimmt nicht ganz. Also Sie müssen zuerst doch Pauschalgebühren bezahlen, aber es ist ungefähr das Doppelte von diesem Betrag. Es gibt eine Bandbreite von Eskalationen und Konflikten bei einer Scheidung. Ja. Und da gibt es wirklich die Scheidung, die wenig Konfliktpotenzial hat, wo man sich relativ einig ist. Ich nehme als Beispiel zwei Leute, die keine Kinder haben und nicht sehr viel Vermögen und noch nicht lange verheiratet sind. Die werden wahrscheinlich ziemlich klar wissen, wem was gehört hat vor der Ehe, dann wird vielleicht gar nicht so viel da sein zum Auftritt. Die können wahrscheinlich leicht zu einem Scheidungsrichter gehen und man darf auch nicht vergessen, es gibt sehr viele Ehescheidungen, die einvernehmlich ohne Anwalt geschieden werden. Also es gibt schon Leute, die das schaffen, das ist die gute Nachricht. Es gibt natürlich auch viele Leute, wo der Konflikt hoch hergeht, aus verschiedensten Gründen. Ja, und da wird die Scheidung wohl nicht so billig hergehen. Mhm. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt, den man nicht übersehen darf, ist immer die Kosten-Nutzen-Rechnung. Es geht nicht darum, so billig wie möglich geschieden zu werden, sondern es geht ja auch um Lebensqualität. Es geht darum, wie kann ich mich mit meinem Partner auseinanderdividieren, ohne dass die Kinder zu sehr darunter leiden, ohne dass ich selbst zu sehr darunter leide. Wie kann ich das anstellen? Und da ist es wohl besser, einmal zu investieren, als zu sparen. Ja.
Aber bleiben wir vielleicht noch kurz bei der einvernehmlichen Scheidung. Wie geht man da vor? Muss man da Fristen einhalten oder was muss man da berücksichtigen, wenn man sich einvernehmlich trennt?
Die Voraussetzungen für einvernehmliche Ehescheidung sind grundsätzlich einmal, dass seit 6 Monaten die eheliche Lebensgemeinschaft aufgehoben ist. Muss man dazu sagen, wird aber nicht gründlich nachgeprüft. Also ich glaube, wenn sich zwei wirklich ernsthaft trennen wollen, ist das meistens also nicht der Hinderungsgrund, dann hat man wahrscheinlich ohnehin schon getrennte Wege gehabt. Ja, und ein ernstlicher Wille dazu, dass man sich scheiden lassen will, da wird man auch vom Richter dazu gefragt. Und dann ist eine Scheidung möglich. Voraussetzung für die einvernehmliche Scheidung ist natürlich, das ist dann der zweite Teil, ja, eine Einigung über alle Belange. Ja. Das heißt über das Vermögen, über die Aufteilung, über die Kinder, wer hat die Obstsorge, in welchem Ausmaß werden Kontaktrechte geregelt. Das muss alles in der einvernehmlichen Scheidung geregelt werden. Wenn man sich hier nicht einig ist, dann geht sie nicht.
Wenn man mal geschieden ist, gibt es dann noch ein Rechtsmittel dagegen? Oder wenn man draufkommt, die Scheidungsvereinbarung war vielleicht nicht ganz fair?
Also da wird ein Rechtsmittel nicht helfen. Es gibt ein Rechtsmittel, aber das ist nur sehr eingeschränkt bedienbar, ja, wenn Sie vielleicht einem Irrtum unterlegen sind. Aber man geht davon aus, dass Sie ein verständiger, erwachsener Mensch sind, auch wenn Sie unter einer Belastungssituation sind und wissen, was Sie tun und was Sie vereinbaren. Ja? Also das Schlimmste sind diejenigen, die dann zu mir kommen mit einer Scheidungsvereinbarung und sagen, ja, das ist alles ganz fürchterlich und das ist ja, so wollte ich das eigentlich nicht. Da ist es bitte zu spät. Und drum ist wirklich meine Meinung, lieber vorher einmal Geld investieren, sich die Scheidungsvereinbarung gut überlegen, sich beraten lassen. Da ist, glaube ich, das Geld wirklich gut angelegt. Nachher ist es zu spät.
Ist klar. Jetzt, das ist die einvernehmliche Scheidung. Ein anderes Thema, das in letzter Zeit auch viel diskutiert worden ist, ist die verschuldensabhängige Scheidung. Was heißt das eigentlich? Und dann gehen wir vielleicht zu der Frage, warum will man das abschaffen?
Ja, also wir haben in Österreich leider fast ein bisschen antiquiert immer noch die Verschuldensscheidung. Das heißt, ich muss das überwiegende Verschulden des anderen nachweisen, um ihn sozusagen loszuwerden. Das geht ja noch, aber noch viel schlimmer ist, dass der Unterhalt davon abhängig ist. Mhm. Ja. Also wir haben den verschuldensabhängigen Unterhalt. Es gibt schon einen Unterhalt, der nicht verschuldensabhängig ist, der ist aber geringer. Das heißt, wenn Sie einen vollen Unterhaltsanspruch wollen, dann müssen Sie dem anderen das überwiegende Verschulden an der Zerrüttung der Ehe nachweisen. Ja. Und das führt zu grauenhaften Scheidungsprozessen, wo wirklich bis ins Detail geprüft wird, wer den anderen schlimmer übers Kreuz gelegt hat. Also wirklich sehr ungustiösen Details, ja, die wir uns wirklich alle sparen sollten. Ein modernes Unterhaltsrecht muss aus meiner Sicht darauf basieren, dass jemand Unterhalt und Unterstützung braucht. Und solange er das braucht, wird man einen Unterhalt zahlen müssen. Weil es kann ja nicht sein, dass ich jemanden heirate und sage, ich verspreche dir, ewig für dich da zu sein. Und kaum ist man geschieden, ist ihm der völlig egal. So funktioniert es halt nicht.
Aber wenn der eine Ehepartner so richtig ist, wie man sagt, Rollenradl war und den einen anderen nach vorne bis hinten betrogen hat, ist das ja auch ein Ding, das man berücksichtigen sollte, oder finden Sie nicht?
Ja und nein. Ja. Ich weiß, dass dieser Bedarf nach einer Penale, also ich würde auch ziemlich sauer sein, also das ist schon keine Frage. Aber wenn wir wirklich in einer reflektierten Erwachsenengesellschaft sind, dann haben sich hier zwei Leute versprochen, füreinander da zu sein, und zwar nicht nur emotional, sondern auch finanziell. Das haben sie gemacht. Und wenn ich da jetzt aufs falsche Pferd gesetzt habe, ist es schwierig. Ich meine, dann ist sowieso auch die Frage, muss der überhaupt Unterhalt kassieren, der andere, dieses Rabenbratl, oder ist der eh in der Lage, einen Job zu haben? Ja? Da wird man auch abwiegen können. Aber wenn einem der braucht, ja, ich hab's zugesagt, ich habe den Menschen geheiratet, dann werde ich in einem gewissen Ausmaß dafür gerade stehen müssen.
Wie weit ist die Diskussion jetzt über die verschuldensunabhängige Scheidung?
Also ich schaue nicht hinein ins Ministerium. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird, weil man bedenken muss, dass auch pensionsrechtliche Folgen daran knüpfen. Das heißt, es wird nicht nur reichen, dass der Gesetzgeber sagt, naja, jetzt tun wir da halt die verschuldensunabhängige Scheidung weg, sondern man muss sich das auch pensionsrechtlich überlegen, und da muss man natürlich mit vielen Sozialpartnern darüber sprechen, wie das zu lösen ist. Also Deutschland hat da eine riesen Lösung, wie dann ein Pensionssplitting stattzufinden hat. Und das haben wir alles noch nicht. Auch nicht modern, muss ich sagen, ja, dass man sowas nicht hat.
Wird noch einige Zeit dauern, wenn man es realistischerweise betrachtet.
Ich befürchte ja.
Ja. Gehen wir zur Scheidung, die nicht einvernehmlich über die Bühne geht, sondern wo es darum geht, dass man sich intensiver mit dem Vermögen und mit der Vermögensaufteilung, mit dem Unterhalt und so weiter auseinandersetzen muss. Mit welchen Kosten muss man als durchschnittlicher Mensch da rechnen? Was kostet sowas?
Ja, also das ist wirklich ganz schwierig. Also erstens glaube ich auch, dass die Anwälte sehr verschieden verlangen. Oft Stundensatz wird oft gerechnet. Muss aber nicht sein, es gibt einen Anwaltstarif. Es kommt wirklich auf die Strittigkeit des Verfahrens an. Sie müssen damit rechnen, wenn jetzt der andere sich nicht scheiden lassen will, dann muss ich zuerst einmal die Ehescheidungsklage führen und gewinnen. Ja, das kann natürlich schon mal dauern, ja, bis die durch ist. Wenn ich die durch habe, dann habe ich den nächsten Prozess, nämlich den Prozess über die Aufteilung des ehelichen Vermögens und der ehelichen Schulden. Das sind zwei verschiedene Verfahren, die ich führen muss. Dann gibt's noch die Frage Unterhalt, ja, nein, Unterhalt für den Ehegatten, Unterhalt für die Kinder. Also wenn jetzt die andere Seite so gar nicht willig ist, ja, dann kostet mich das schon einige Verfahren und damit auch einiges Geld.
Kann man das ungefähr beziffern?
Also das ist vom Biss, ja, weil ich würde hier zum Beispiel nie eine Pauschale verlangen, weil ich weiß ja nicht, wie lang der Prozess geht, ja. Aber das kann wirklich, das kann auch teuer werden, ja.
Sie haben von den Stundensätzen der Anwälte gesprochen. In welchen Bereichen bewegt man sich? Das gibt einen Anwaltstarif. Und was sind die Bandbreiten, die da gezahlt werden müssen?
Naja, also ich schätze, dass wir bei den meisten Anwälten von Stundensätzen so, ich würde meinen, also ich schätze mal 250, 300 Euro aufwärts. Aber auch kann auch 400 und mehr sein, ja. Netto reden. Ja, mit dem werden Sie schon rechnen müssen.
Und wie hoch sind die Gerichtskosten, die noch da anfallen
bei Gericht? Die Gerichtskosten sind gar nicht so viel. Das sind eben diese Pauschalgebühren, über die wir vorher gesprochen haben. Die fallen an bei einer Klagsführung. Wenn Sie einen Vergleich abschließen, einen Scheidungsvergleich abschließen, fallen ebenfalls Pauschalgebühren an. Das sind eben so 333 Euro. Bei Liegenschaften kostet der Vergleich 468. Also,
Das ist überschaubar.
Ja. Mhm. Was man vielleicht noch berücksichtigen sollte bei den Kosten, ist auch, dass möglicherweise eine Grunderwerbsteuer anfällt, ja. Wenn Liegenschaften rückübertragen werden oder übertragen werden.
Jetzt ist die Rede immer wieder von einem Streitwert bei Scheidungen. Was kann man sich darunter als Laie vorstellen und wer bestimmt, wie hoch der Streitwert ist?
Der Streitwert ist gesetzlich geregelt und der ist nicht sehr hoch. Das ist der Grund, warum die Anwälte meistens selbst Vereinbarungen treffen, weil der Streitwert in einer normalen Ehescheidung 6.000 Euro beträgt. Ein Streitwert heißt nichts anderes, dass ich im Rechtsanwaltstarif nachschaue, wie viel die Verhandlungsstunde bei diesem Streitwert kostet. Ja? Und im Grunde ist es bei diesem Streitwert in Wahrheit schon schwierig, eine gute Vertretung zu leisten.
Sie haben schon angesprochen, das Thema der Vermögensaufteilung, die ja zentral ist. Die Frage ist, wie wird ein Vermögen festgestellt? Bei Sparbüchern ist es relativ einfach, Wertpapier genau. Und so weiter. Schwieriger wird schon bei Liegenschaften, ja. bei Kunstwerken und so weiter. Wie wird da vorgegangen?
Da wird mit Sachverständigen vorgegangen. Also das Gericht beauftragt Sachverständige, gerichtlich beeidete Sachverständige, die im gerichtlichen Auftrag diese Schätzung machen. Sie können dieses Gutachten dann erörtern, also hinterfragen, wenn Sie das Gefühl haben, das passt nicht im Verfahren. Man kann natürlich auch schon im Vorhinein überlegen, vielleicht gemeinsam einen Sachverständigen zu beauftragen und so vor einem Verfahren vorweg schon diese Spitze zu nehmen und sich gemeinsam auf eine Schätzung zu einigen. Das kommt oft vor.
Was bei verschuldensabhängigen Scheidungen ja nach wie vor ein Thema ist, ist das Thema der Untreue und die Frage, wenn jemand einen Privatdetektiv beauftragt, was kostet ein Privatdetektiv und wer muss ihn zahlen?
Also ehrlich gesagt, das weiß ich nicht, was ein Privatdetektiv kostet. Aber ich habe schon eine Mandantschaft gehabt, die einen Verfolgungsbericht machen hat lassen. Ja, ich glaube, da müssen Sie schon noch so mit 10.000 Euro aufwärts rechnen. Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie lang der einschreiten muss, um etwas zu finden. Und das Material muss dann natürlich gut aufgearbeitet werden. Und dann ist die Frage, ob Sie einen Kostenersatz bekommen. Sie können grundsätzlich sich schon beim Ehebrechenden anderen anstellen. Aber da gibt es auch Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen, damit Sie das wirklich also als Schadenersatz geltend machen können. Ist auch nicht so einfach.
Kann man sich eigentlich bei demjenigen auch schadlos halten, der mit dem ehebrechenden Partner das Verhältnis hat?
Ja, der hat das habe ich gemeint.
Okay, also das heißt, da kann man durchaus...
Möglicherweise, also man muss das schon prüfen, ja.
Es kommt aber selten vor, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Es kommt selten vor und es kommen auch sehr selten solche Detektive ins Spiel. Insbesondere, weil wir heute in Zeiten von WhatsApp leben. Also ich habe jetzt eigentlich viel mehr mit WhatsApp-Nachrichten zu tun, die ich vorgelegt bekomme und wo man oft wirklich ganz gute Beweise führen kann. Was jetzt oft dazu führt, dass ich dann viel zu viele bekomme. Also das muss man dann auch so ein bisschen schauen, dass man das in Maßen hält. Ja.
Ist klar. Wie wird denn das Vermögen aufgeteilt? Wird das einfach durch zwei geteilt oder wie wird da vorgegangen?
Auch das kommt drauf an. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass man eine 50-50-Teilung macht und zwar sowohl vom Vermögen als auch von gemeinsamen ehelichen Schulden. Das Vermögen ist natürlich nur das Ehevermögen, also das von den Ehegatten während der Ehe errungen wurde. Das Vermögen, das man schon vor der Ehe hatte oder das man geerbt hat oder geschenkt bekommen hat, unterliegt nicht der Aufteilung. Grundsätzlich, ja. Also es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, ja. Dieses Aufteilungsvermögen wird normalerweise halbe-halbe geteilt. Es kann allerdings Gründe geben, warum sich dieser Aufteilungsschlüssel ein bisschen verschiebt.
Aber es in der Regel ist es, dass du die 50-50 ist, ja, ist die Regel und nicht die Ausnahme. Die Regel, ja. Okay. Und wer muss wem wie viel Unterhalt bezahlen? Welche Regeln gibt es dafür?
Naja, also den Kindern muss immer der Unterhalt bezahlen, der die Kinder nicht hauptsächlich betreut. Hier gibt es eine umfangreiche Unterhaltsjudikatur, wie das zu berechnen ist, ist gar nicht so einfach. Wenn jetzt der nicht betreuende Elternteil die Kinder weit mehr betreut als üblich ist, ja, also üblich sind mittlerweile ja so ungefähr auf jeden Fall alle 14 Tage, Freitag bis Sonntag und dann noch durch einiges an Ferien, man redet dann von insgesamt 80 Tagen im Jahr, dann kann es sein, dass der Unterhalt etwas reduziert wird, weil das sozusagen in natura durch Betreuung geleistet wird.
Ist klar.
Ehegattenunterhalt haben wir jetzt noch nicht.
Ja. Das wäre das nächste gewesen. Ja.
Okay. Ehegattenunterhalt ist eben grundsätzlich einmal bei Nachweis des überwiegenden Verschuldens zu bezahlen, allerdings auch nur dann, wenn der andere Ehegatte wenig verdient entsprechend. Ja. Weil es wird natürlich eine Unterhaltsrechnung angestellt. Da kann sein, dass der so viel verdient, dass zurzeit null herauskommt. Dann würde zwar eine Verschuldensscheidung bewirken, dass Unterhalt zu bezahlen ist, aber immer nur dann, wenn die beiden Einkommen der Ex-Ehegatten so auseinanderklaffen, dass sich da ein Unterhalt ergibt. Okay. Dann gibt es auch noch den verschuldensunabhängigen Unterhalt und der ist dann zu zahlen, wenn es notwendig ist. Ganz klassisch ist der Fall, Frau mit kleinen Kindern zu Hause kann nicht arbeiten gehen. Ja, die kriegt dann eine Zeit lang, solange die Kinder noch intensiv betreut werden müssen, Unterhalt. Ja, in ein bisschen geringerem Ausmaß, wie gesagt, als der Verschuldensunterhalt.
Mhm. Welche Folgen hat es, wenn man einen Ehevertrag geschlossen hat? Wirkt sich das auf eine Scheidung aus?
Ja, natürlich. Natürlich.
Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Also Sie können grundsätzlich einen Ehevertrag machen und ich würde auch an sich dazu raten, wo man sich vielleicht schon mal im Vorhinein einigt, wer was bekommt. Das ist ja auch oft sehr strittig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man eine Vereinbarung über die Absicherung der Frau macht. Ja, warum soll man sich von diesem doch eh sehr unbilligen Verschuldensunterhalt unbedingt abhängig machen? Ich kann das ja anders angehen. Ich kann sagen, meine Frau bekommt grundsätzlich Unterhalt. Vielleicht nicht zu viel, wie sie bekommen würde bei Verschulden, aber den kriegt sie sicher. Wenn man vorhat, Kinder zu kriegen, bei ehrlicher Betrachtung, die Frau hat weniger Einkommenschancen, hat ihre Karriere zurückgesteckt. Warum soll man, wenn das Geld vorhanden ist, hier nicht Vorsorge treffen? Und dann ist es geregelt. Dann braucht man sich nicht nachher drüber streiten.
Kann man im Ehevertrag das Gegenteil auch vereinbaren, dass die Ehefrau auf keinen Fall einen Unterhalt bekommt?
Kann man vereinbaren. Die Frage ist, ob es hält. Also ein völliger Unterhaltsverzicht wird unter den meisten Voraussetzungen schwierig sein. Ja.
Das ist möglicherweise keine vertrauensbildende Maßnahme am Beginn einer Ehe.
Würde ich auch meinen. Also da würde ich mir es auch gut überlegen.
Sie haben schon das Thema Sozialversicherung, Pensionsversicherung angesprochen. Ja. Das ist ein Thema, das wahrscheinlich die meisten am Anfang gar nicht bedenken, wenn es darum geht, welche Pension bekomme ich dann irgendwann einmal. Die meisten lassen sich mit 40 scheiden und wenn es dann 60 oder 65 sind, ist die Frage, wie geht's jetzt weiter?
Ja, aber da ist es dann schon zu spät. Also pensionsversicherungsrechtlich ist es ja nicht die Frage der Scheidung das Problem, sondern eher die Frage, was während der Ehe passiert. Ja? Wenn die Frauen zu Hause bleiben oder halbtags arbeiten gehen, dann hat das halt Auswirkungen auf die Pension. Und es ist wirklich schade, dass so viele zu mir kommen und dann erst im Nachhinein sich das ausrechnen lassen und dann völlig bass erstaunt sind, dass das so wenig ist. Also wirklich mein Rat an vor allem natürlich hier die Frauen, obwohl es auch immer mehr Männer gibt, die zu Hause sind, was ich sehr begrüße, ist, gehen Sie zu Ihrer Pensionsversicherung und lassen Sie sich beraten, welche Intensität der Betreuung der Kinder und zu Hause bleiben für Auswirkungen auf Ihre Pension hat. Aber die Scheidung selbst hat jetzt keine Auswirkung, außer vielleicht auf diese Witwenpension, von der man ja auch immer hört. dass die braucht bestimmte Voraussetzungen bei der Scheidung, die nicht so leicht zu bekommen sind. Da muss man eine gewisse Zeit lang verheiratet gewesen sein und da muss es ein überwiegendes Verschulden eben des Mannes, also der anderen Seite oder der Frau geben. Also das muss man genau beleuchten, um die Witwenpension lukrieren zu können. Und der dritte Punkt ist die Sozialversicherung. Hier muss man natürlich bedenken, wenn man beim Ehegatten mitversichert war, das endet mit der Scheidung. Da muss man sich wirklich, es ist ganz wichtig, um eine eigene Sozialversicherung kümmern.
Sonst ist man nicht krankenversichert.
Ja, genau.
Kann man die Scheidungskosten von der Steuer absetzen?
Nein.
Das sieht nicht aus. Bei Immobilien heißt es, dreimal umgezogen ist einmal abgebrannt. Welchen Leitsatz gibt es denn bei den Scheidungen, was die Kosten betrifft?
Ich bleibe nochmal bei meinem Motto, schauen Sie auf Ihre Lebensqualität, schauen Sie auf die Qualität der Scheidung und nicht sparen Sie hier nicht am falschen Fleck. Ich glaube, es ist wichtig, eine Gesamtbetrachtung der Dinge zu machen, zu schauen, wie ist die gesamte Familie vorher, nachher aufgestellt, wie kann ich dann nachher noch mit meinen Kindern und mit meiner Ex-Frau oder Ex-Mann kommunizieren. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir stellen Sie vor, Sie zerstreiten sich so derartig, dass Ihre Kinder nicht einmal mehr heiraten können, weil die Eltern nicht mehr an einen Tisch kommen. Das ist ja fürchterlich traurig.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber trotzdem die Frage nach den Kosten, die haben wir am Anfang gehabt und vielleicht, dass man trotzdem eine grobe Einschätzung machen kann. Entscheidungsverfahren, das ich nicht einvernehmlich hinbekomme, kostet das 10.000 Euro, 20, 30, 40.000 Euro?
Also Sie können schon von 10.000, 20.000 Euro werden Sie schon ausgehen können. Also jetzt ich rede von Anwaltskosten.
Ja. Weil die anderen Kosten betreffen ja die Vermögensaufteilung, weil die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die ein Scheidungsverfahren hinter sich haben, haben gesagt, die Scheidung war wesentlich teurer als die Hochzeit.
Naja. Wenn man es ganz konkret nimmt, möglicherweise, weil da werden ja vielleicht auch noch die Brauteltern dazu bezahlt haben.
Das werden sie dann nachher nicht mehr machen. Wunderbar. Von der Warburg-Spreschenschlag, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, diese Fragen beantwortet haben.
Sehr gerne.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen, egal wofür Sie sich entscheiden, was Sie in Zukunft machen, alles Gute und hoffe, Sie sind bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederhören.
Wiedersehen.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.